Diese Predigt wird zur Verfügung gestellt von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Schwabach, Albrecht-Dürrer-Straße 37. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.lkg-schwabach.de.
Uns sind ja für diesen Abschlussgottesdienst zwei Texte gegeben, zwei Bibelworte. Das eine steht in der Apostelgeschichte 14, die Verse 14 bis 17. Und das nächste dann aus dem Philipperbrief. Ich lese diese beiden Texte mal. Als die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, nämlich, dass die Zuhörer sie vergöttern wollten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk heraus, riefen laut: Ihr Männer, was macht ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Dingen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und alles, was darin ist. Denn in den vergangenen Zeiten alle Heiden hat ihre Wege gehen lassen und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen als Wohltäter, dem er euch vom Himmel herab Regen und fruchtbare Zeiten gab, wodurch ihr eure Herzen mit Speise und Freude erfüllte. Das ist also der Text aus Apostelgeschichte 14. Und die ganz Aufmerksamen, die also vielleicht jeden Tag bei der Allianz-Gebetsversammlung dabei waren, die werden gemerkt haben, dass bei diesem Oberthema Zeuge sein immer ein Text aus der Apostelgeschichte beigegeben war. Also das ist der Text für den heutigen Tag. Und dazu ist dann noch ein Text aus dem Philipperbrief uns gegeben für heute, und zwar Philipper 2, der bekannte sogenannte Christus-Hymnus. Wer ihn nicht auswendig gelernt hat, während der Konfirmationszeit oder sonst so mal, lese ich den also vor. Diese Gesinnung hegt in euch, die auch in Christus Jesus war. Er war ja nun der Superzeuge, nicht dem wir nachfolgen. Der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm, den Menschen ähnlich wurde und der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Das kann also Zeugen passieren, dass sie sterben, um ihres Zeugnisses willen, dass sie Märtyrer werden. Und man sagt, das werdet ihr wissen, man sagt, in der heutigen Zeit gibt es so viele Märtyrer wie noch nie. Also so viel Christenverfolgung wie noch nie. Und so weiter. Daher hat ihn auch Gott über die Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich beuge jedes Knie, derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und das Thema heute heißt Zeugen sein, damit Gott geehrt wird. Also Zeugen sein, damit Gott geehrt wird. Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Thema, das uns in gutem Sinne, im wirklichen Sinne zur Erweckung dienen kann. Erweckung in Schwabach, Erweckung in der Umgebung, Erweckung bei uns, der Kreis Gunzenhausen-Weißenburg. Wir beten darum und wir hoffen, dass da irgendwann auch so etwas ganz Besonderes passiert. Und das soll unter anderem auch Thema sein, jetzt dieser kleinen Ansprache. Im Blick auf die beiden Texte, die ich gerade gelesen habe, will ich in drei Teile über dieses Thema sprechen. Erstens, Zeuge sein, was heißt das? Ich hoffe, wir haben das schon in dieser Woche einiges gelernt. Und zweitens, wie bezeugen wir am wirkungsvollsten Jesus Christus, dass wirklich so Explosionen geschehen, dass so ja eine ganze Reihe Leute zum Glauben kommen? Und drittens, der dritte Teil, das Ziel ist Gottes Ehre. Also, das Thema Zeugnis sein, damit Gott geehrt wird. Nun zu dem ersten kleinen Punkt, Zeuge sein. Wann gilt es denn eigentlich, Zeuge sein? Eine Reihe unter uns würden vielleicht sagen, wenn ich in Gesprächen bin, wenn ich im Lehrerkollegium bin und dann hören die mal alle zu endlich. Also ich fand das Zeugnis übrigens sehr gut, vielen Dank. Dann bin ich Zeuge. Oder wenn ich mal gerade im Bus jemandem gegenüber sitze, so, dann bin ich Zeuge. Dann gibt's ein tolles Gespräch. Aber sonst, naja, Zeuge sein, so im Alltag mit meiner Frau oder sonst, das ist eigentlich nicht so das große Thema. Oder wie ist das? Ich fand das hochinteressant. Ich lese im Moment ein Buch von einem Pfarrer, Michael so und so. Und er schreibt von einem Traum, den er hatte. Der Traum war folgendermaßen. Er lag in einem wunderbaren Badezimmer. Alles so goldene Armaturen und ach, das war eine Wohltat sondergleichen. Also ein fantastisches Badezimmer. Und auf einmal gibt's einen riesen Knall und der Boden bricht durch und er landet unten im Keller und alles nur Spinnweben, alles schwarz und was ist das denn? Er verstand den Traum nicht, der liebe Kollege Pfarrer. Und dann fragt er seine Frau, sag mal, ich habe einen Traum gehabt und erzählt diesen Traum und fragt, ja, sag, verstehst du den? Die Frau sagt, doch, den verstehe ich. In deiner Berufszeit so als Pfarrer, du fühlst dich richtig wohl. Alles läuft fantastisch. Du bist angesehen. Ach, dein Pfarrersein ist wirklich wunderschön. Aber dann kommst du nach Hause und bist mürrisch und hast eine schlechte Laune. Und das kriege ich dann mit. Und das sind die Spinnweben. Ganz einfach. Und da merkte er, dass sein Leben irgendwie geteilt war. Also es war nicht so rundherum Zeuge sein, ihr versteht jetzt im Zusammenhang zu unserem Thema, sondern sein Leben war gespalten. Und er dachte, was mache ich denn jetzt, da ich so rundherum Zeuge bin? Ich rede mal jetzt mit der Begrifflichkeit des heutigen Tages. Und dann sagte er, irgendwie mein Herz ist nicht klar und eindeutig. Ich muss irgendwie ein neues Herz bekommen. Und ob uns da die Apostelgeschichte nicht weiterhelfen kann, im Blick darauf, was Zeuge ist. Bei der Einführung in das Thema zu Beginn dieser Gebetswoche war ja der Bezugstext unter anderem Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und da geht es tatsächlich letztlich um ein neues Herz, um eine neue Ganzheitlichkeit. Das sagt Jesus Christus zu seinen Leuten, die sich eng an ihn halten. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, also man kann übersetzen, vielleicht zu Hause, in der Ehe und Familie, und in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Und da ist ja Schwabach und Umgebung auch mit eingeschlossen, bis ans Ende der Erde. Also Jesus meint hier ganz offensichtlich eine ganz neue Lebensexistenz, eine ganz neue Mitte haben, ein neues Personenzentrum haben, ein neues Herz haben. Durch diese Neugeburt, so sagt es Jesus mal an anderer Stelle, durch den Heiligen Geist. Und dann ist das Zeugesein offensichtlich auch ganzheitlich. Denn dieser Heilige Geist, der macht ja Jesus groß, so sagt es Jesus mal in seinen sogenannten Abschiedsreden, Johannes 16. Und er sagt, er wird mich verherrlichen, dieser Heilige Geist. Also der höchste Wert ist die Liebe zu Gott, zu Jesus Christus. Das schafft der Heilige Geist in uns, überzeugt uns. Und der zweite große Wert, den Jesus zeigt, ist die Liebe zu den Mitmenschen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Werte der Demut und der Sanftmut sind damit verknüpft. Und Gnade und Barmherzigkeit, wie Jesus das ja vorgelebt hat, Wahrheit. Und das kommt in allen Lebensbezügen zum Ausdruck, egal ob es jetzt liebe Frau ist oder die Lehrerkollegen oder welche Kollegin auch immer, die Nachbarn, überall kommt das zum Ausdruck. Also ein totaler Unterschied in der Abfolge unserer Werte, die aus uns herausleuchten. Nicht ein völliger Unterschied zu den Werten der heutigen Zeit. ein Schriftsteller, ich habe auch den Namen leider vergessen, ich werde schon älter, es ist schon eine Geschichte. Also ein Schriftsteller der heutigen Zeit, der sagte so, ja, die heutigen Menschen, die sind ergriffen von dem Narzissmus. Ja, was ist denn damit gemeint? Narzisse ist ja eine schöne Blume. Aber das ist hier nicht gemeint. Wer war Narziss? Wer war das? Das war so eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Ein sehr schöner Jüngling. Mal ganz schnell sehen wir, ist er der schönste Jüngling? Na. Also ein sehr schöner, und er sieht sein Spiegelbild in einer Quelle. Nicht die Quelle, hat so einen kleinen Teich hervorgebracht, und in diesem Teich sieht er sein Spiegelbild, dieser Narziss. Er verliebt sich in sein Spiegelbild. Und er will sein Spiegelbild umarmen. Und er kann es nicht. Und er wird traurig und wird immer trauriger. Und schließlich stirbt er. Also eine ganz traurige Geschichte. Und dieser Schriftsteller sagt, dieses Selbstverliebtsein, dieser Egoismus, der ist ganz stark dominant in unserer deutschen Gesellschaft. Also das Wertesystem, ich. Ich, Egoismus, selbstverliebt sein. Und immer wieder kreisen die Gedanken um sich selbst, um eigene Probleme und so weiter. Und wir spüren, also mit dieser Haltung können wir nicht gut Zeuge sein. Nicht? Und das muss also abgelöst werden und wird abgelöst durch die Kraft der Erlösung in Jesus. Hier habt ihr das Kreuz, ganz wunderbar. Er starb für unseren Egoismus, dieser wunderbare Jesus Christus. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist und schafft ein neues Herz in uns. Also gewaltige neue Tatsachen. Und jetzt ein Sprung in der Apostelgeschichte 11. Da wird eine Gruppe von Menschen, ob die jetzt die richtige Allianzgesinnung hatten, doch, ich habe den Verdacht, hatten sie. Diese Gruppe von Menschen wird doch tatsächlich jetzt nicht Fanatiker oder Sekt oder was weiß ich genannt, sie werden Christen genannt. Das heißt, diese Leute waren offensichtlich im Alltag, in all ihren Lebensäußerungen, die waren so von Jesus Christus erfüllt, dass die Umwelt sie Christen nannte. Und das ist schon was Tolles. Also die haben es offensichtlich kapiert, Zeuge Jesu zu sein. Und wie können wir uns das so vorstellen? Was waren da so bestimmende Merkmale, dass die anderen merkten, ja, was sind das für Leute? Ja, die reden immer von Christus, also sie heißen Christen. Ich stelle mir so ein paar Einzelheiten aus ihrer Lebensexistenz folgendermaßen vor, und die können wir auch heute feststellen, die können wir an einer ganzen Reihe von Leuten sicherlich unter uns hier auch ablesen. Ich möchte mal das erste Kennzeichen so nennen. Diese Menschen, diese Christen, leben mit einer unsichtbaren Wirklichkeit zusammen. Und das war das, was mich im Alter von 20, 21 Jahren fasziniert hat. Ich habe jahrelang gesucht nach dem Sinn meines Lebens. Ich hatte Abitur gemacht und wollte Wirtschaftswissenschaften studieren. Dann kam ein gesundheitlicher Einbruch, dann ging das nicht. Dann habe ich eine Banklehre gemacht bei der Deutschen Bank. Und während dieser Zeit hatte mich jemand eingeladen, einer, der von Christsein nichts hielt, wie ich auch. Ich bin jahrelang nicht in die Kirche gegangen, leider. Und und dann lud er mich ein zu einem Vortrag eines Pfarrers, ausgerechnet, vor Ingenieurstudenten. Und als dieser Mann sprach und er sagte, als ich Vikar war, ich hatte mein Theologiestudium schon beendet, habe ich das nicht vergessen, als ich schon Vikar war, da habe ich den Heiligen Geist empfangen und da habe ich überhaupt erst kapiert, was Christsein ist. Und ich merkte die ganze Zeit bei diesem Mann, der hat was, was ich nicht habe. Der lebt mit einer Wirklichkeit zusammen, wo ich nicht mit zusammenlebe und die ich aber eigentlich suche. Und der hat es und ich habe es nicht. Dann habe ich versucht, ihn anzurufen. Das waren also immer wieder viel Zündungen und das ging nicht. Und dann habe ich dachte so, und jetzt erst recht, ich muss den Mann sprechen. Und dann kam es dann schließlich zu diesem Kontakt und er hat mich schlicht und einfach zu Jesus hingewiesen und sagte, wenden Sie sich an Jesus Christus. Ich hatte noch gesagt, hören Sie mal auf mit Bibel, das finde ich sehr langweilig, finde alle anderen Bücher viel spannender, habe mit Philosophiebüchern, was weiß ich, beschäftigt. Und er sagte schlicht und einfach, wenden Sie sich an Jesus Christus und beten Sie zu ihm. Und ich ging nach Hause, war irgendwie komischerweise froh und habe dann angefangen zu beten. Und das die tiefe Überzeugung, das ist es. Das habe ich jahrelang gesucht und jetzt habe ich es gefunden. Dieser Jesus Christus ist Wirklichkeit. Und damit lebte dieser Mann zusammen, das habe ich irgendwie gespürt. Verstehen wir, das bleibt nicht verborgen, wenn wir in der Gegenwart Jesu beständig leben lernen. Wie David das einmal sagte, das war so ein faszinierendes Wort, was mich bis zum heutigen Tag auch immer wieder fasziniert. Zweimal in den Psalmen sagt er, ich habe mir den Herrn alle Zeit vor Augen gestellt. Alle Zeit. Beim Einschlafen oder nachts beim Wachwerden oder wann auch immer, ich habe mir den Herrn immer alle Zeit vor Augen gestellt. Zusammenleben mit einer unsichtbaren Wirklichkeit, mit seiner Wirklichkeit, mit der Wirklichkeit des auferstandenen Jesus. Und dann natürlich auch der Kontakt zu ihm, nicht das Gebet zu ihm und so weiter. Also das wird die Leute in Antiochia im heutigen Syrien fasziniert haben. Dann ein zweites, dass diese Leute so irgendwie eine Souveränität, eine Gelassenheit ausgestrahlt haben. Das haben sie sonst auch noch nicht erlebt. Wie eben Jesus so eine Souveränität und Gelassenheit ausstrahlte. Und dann trafen sie Entscheidungen, die immer wieder mit Jesus zusammenhingen. Sie waren irgendwie ein bisschen unberechenbar, aber das wurde ganz deutlich. Das war ihre Motivation. Oder sie strahlen einen Frieden aus, gerade auch in tief erschütternden Situationen. Jesus, der Herr dieser neuen Lebenswirklichkeit, in die sie reingekommen sind, er ist ja der Herr des Friedens. Und das können wir allerdings ganz praktisch in hektischen Situationen feststellen, wenn die Zeit knapp ist und man denkt, oh Hilfe, was ist denn jetzt wieder passiert, dass dieser tiefe Friede Jesu uns erfüllt und uns bestimmt. Etwas Wunderbares. Und wie Jesus übrigens auf seinem Leidensweg, nicht eine große Souveränität, etwa Jesus in Gethsemane, er sagt sehr klar, nüchtern, männlich, lasst uns jetzt gehen. Und er geht seinen Leuten, den Leuten entgegen, die ihn fesseln, die ihn zum Verhör zerren, die ihn auf den Leidensweg bringen, leiden und sterben. Und doch Jesus bis zuletzt ein ganz großer Friede, trotz allem. Und dann diese Christen, sie leben einartig befreit, strahlen irgendwie eine Zuversicht und Freude aus, wie Jesus. Diese Zuversicht, diese Freude. Ich habe den Eindruck, dass niemand in einer königlicheren Gelassenheit über diese Erde gegangen ist wie unser Herr Jesus Christus. Völlig unabhängig von der Meinung von Leuten, was die sahen, wie sie ihn loben, wie sie ihn zum König machen wollen oder wie sie ihn beschimpfen. Eine königliche Gelassenheit unseres Herrn. Und die dürfen wir in der Kraft des Geistes Jesu auch ausstrahlen. Das ist also interessant. Und dann ihr Reden war irgendwie anders. Sie haben nicht geschimpft über ihre Feinde, die ihnen zu schaffen machten, sondern sie haben irgendwie mit Achtung darüber geredet. Sie haben irgendwie sowas wie Feindesliebe praktiziert, wie Jesus. Nicht der gebetet hat am Kreuz unter großen Schmerzen, Vater, vergib ihnen, meinen Feinden, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also sie haben gelebt wie Jesus, in der Kraft des Geistes Jesu Christi. Also eine neue Lebensebene, die Ebene des Heiligen Geistes, nicht mehr die Ebene dieser Welt und des Denkens dieser Welt. Beide Ebenen sind nicht vereinbar. Nicht, die stehen in Feindschaft gegeneinander, diese beiden Ebenen. Und Christen sind Leute, die sich entscheiden für die Ebene des Geistes Jesu Christi. Mit dieser Frucht des Heiligen Geistes, nicht damit zu leben. Also das ist Zeuge sein. Und von daher lernen wir von Jesus, Zeuge sein hängt untrennbar zusammen mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes, des Geistes Jesu in unserem Leben. ohne Heiligen Geist oder mit einem dauernden Niedrigpegel des Heiligen Geistes, da wird Zeuge sein nicht so richtig gelingen. Nicht, das muss schon so ein normaler Pegelstand sein. Und damit treten wir in die erste Seligpreisung Jesu ein. Wie heißt die erste Seligpreisung? Glückselig, wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, das muss ich ja nun lernen. Also ich habe übrigens an der Uni Theologie studiert, erst Landeskirche hatte ich im Sinn und dann kam dann schließlich die Freikirche. Also, ich bin übrigens sehr dankbar, dass ich Griechisch lernen musste. Zunächst war das nicht so ganz die große Freude, aber dann bin ich doch sehr, sehr dankbar, dass ich so das Neue Testament in Griechisch lesen kann und so weiter. Also dennoch ein Geschenk Gottes. Also wörtlich übersetzt, glückselig die Bettler um den Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wird häufig missverstanden, nicht die geistlich Armen, also die in den Nervenheilanstalten sind, die sind glücklich, glücklich zu preisen. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern glückselig sind die Bettler um den Geist. Ihrer ist das Reich der Himmel. Als wenn wir immer wieder offen sind für die Wirklichkeit des Geistes Jesu Christi. Wenn wir immer wieder Verlangen haben, immer wieder neu Verlangen haben nach diesem Erfülltsein mit Gottes Geist. Und ihr sagt, Hilfe, was hast denn da für eine Lehre? Bruder sagt, nicht, das sagt man ja im Allianzbereich. Dem sei gesagt, er möge sich doch mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Nicht die Leute, die erfüllt wurden, die wurden dann Apostelgeschichte 4, also Kapitel 2 erfüllt worden, die wurden dann Kapitel 4 dann nochmal erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Paulus schreibt an eine Gemeinde, die er sehr gut kennt in Ephesus. Was schreibt er der Gemeinde? Wirklich geisterfüllte Leute zunächst mal. Er schreibt zu ihnen, lasst euch erfüllen mit Heiligem Geist. Also immer wieder dürfen wir Bettler sein, wirklich Bettler, um diesen Geist Gottes, damit Gottes Liebe und Gottes Kraft und Gottes Besonnenheit, Gottes Überblick, Gottes Weisheit immer stärker in uns lebt. Und dazu möchte ich uns anstecken, dass wir alle plötzlich sagen, ja, mein wirklicher Beruf ist, Bettler zu sein. Das wäre doch mal was Neues. Nicht so Bettler sein, Bettler um diesen Geist Jesu Christi. Beständig, wenn wir es brauchen. Wir dürfen immer wieder. Und Jesus sagt, der himmlische Vater wird seinen Kindern, die ihn um seinen Geist bitten, da steht Lukas 11, Vers 13, ganz bestimmt den Heiligen Geist geben. Noch viel mehr als ihr, die ihr Väter seid, euren Kindern gute Gaben gebt. Wie viel mehr wird der Heilige Geist diesen Bettlern immer wieder neu den Heiligen Geist geben. Also, ich habe eine liebe Frau in der Gemeinde, wo wir zuerst waren, die habe ich gerade vor Augen. Ich habe sie wirklich bewundert, weil sie manchmal so einen Durchblick hatte, den ich dann nicht so hatte. Und dann sagte diese Frau, ich praktiziere schon seit langer Zeit, dass ich jeden Morgen um dieses Erfülltwerden mit dem Geist Gottes bete. Hochinteressant. Also es hat mit elendem Pfingstlertum, also Entschuldigung, ich jetzt so fies rede, das hat also nicht irgendwie mit schiefen theologischen Dingen zu tun, obwohl ich die Lieben aus der Pfingstgemeinde sehr achte und sehr schätze. Nicht? Also nur nicht, dass da jemand was Falsches jetzt versteht. Aber so sagte diese Frau, nicht, ich bete jeden Morgen um das Erfülltwerden mit Gottes Geist, damit ich als Zeuge Jesu jetzt mit unseren heutigen Worten durch den Tag gehe. Ja, und Matthäus 5, wo diese erste Seligpreisung steht, da sagt dann Jesus auch in diesem Zusammenhang, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde und genau in diesem Zusammenhang gehört dann auch, ihr seid meine Zeugen. Nicht, ihr seid es. Nicht nur so ab und an mal bei ganz bestimmten besonderen Gesprächsanlässen, einmal alle 4 Monate, dann seid ihr meine Zeugen, nein, sondern hier geht's um beständiges Scheinen und Leuchten, wie bei der Kerze, die wir eben hier so gesehen haben. Und bei dieser neuen Existenz auf dieser Ebene des Heiligen Geistes, und da sollten wir uns immer wieder kontrollieren, bin ich auf dieser oberen Ebene des Heiligen Geistes, Liebe, Freude und Frieden, sind das die Werte, die ich im Moment ausstrahle, oder bin ich abgesackt auf die untere Ebene, das gibt's bei Christen auch sofort, sollen wir ehrlich sein, Aber dann dürfen wir uns in den Fahrstuhl setzen, um Vergebung beten und wieder hochfahren auf die obere Ebene und dann auf dieser neuen Ebene des Zeugeseins Jesu weiterleben. Ja, und auf dieser Ebene des Heiligen Geistes ist missionarischer Lebensstil eine notwendige Folge. Ob wir jetzt bei der Friseuse sitzen, plötzlich reden wir über den Herrn Jesus. Oder ob wir ja ein Klassentreffen haben, wie bei uns gibt's jetzt das 51-jährige Klassentreffen, nicht all der Leute, die Abitur gemacht haben. Wir treffen uns jährlich übrigens. Und ausgerechnet in diesem Jahr gibt's den ersten Gottesdienst für diese Klasse. Also ich bin begeistert irgendwie. Unsere Klasse hat noch nie in einem Gottesdienst gesessen. Da gibt's also unterschiedlichsten Meinungen. Und jetzt zur Feier des 50-Jährigen wird es nachgeholt, dass wir einen Gottesdienst feiern. Also sehr interessant. Und zwei Theologen aus der Klasse, die sollen dann die Predigt halten. Ja, und also Zeuge sein. Überall, wo wir sind, eben natürlich auch in der Klasse und der Berufskollegen und so weiter oder auf dem Parkplatz plötzlich. Wichtig ist, wie der liebe Bruder sagte, dass wir mal beten. Herr, lass mich doch heute dein Zeuge sein. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich das tat und plötzlich waren wir auf einem Parkplatz. Ich wusste gar nicht, wo soll ich denn heute Zeuge sein? Die Termine standen fest. Und plötzlich auf dem Parkplatz, wo wir mal halten mussten aus gewissen Gründen, ich mich versah, war ich mit dem Mann, der den Müll da aufhob, im Gespräch über das ganz zentrale Thema. Nicht eigenartig, weiß auch nicht, wie Gott sowas macht. Ja, also wir dürfen da beten. Zusammengefasst dieser erste kleine Punkt, wir predigen nicht mehr uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Das ist Motto des Apostels Paulus. 2. Korinther, Brief, Kapitel 3, Vers 5. Wir predigen nicht mehr uns selbst, sondern auf dieser oberen Ebene ist Schluss mit dem Egoismus, Schluss mit dem Anerkennungsstreben, nicht das nach führenden Psychologen die höchste Triebkraft ist für uns Menschen, sondern jetzt predigen wir Jesus als den Herrn. Nicht? Er ist der, um den es wirklich geht. Und er hat uns durch sein teures Leiden, Sterben, Auferstehen, Gabe seines Geistes zu seinen Zeugen gemacht. Ja, ich dachte, dass ich diesen ersten Teil, die anderen Teile werde ich alle kürzer behandeln, dass ich den doch mal ein bisschen ausführlicher noch behandeln sollte, dass uns das so klar ist, diese Grundlage. Übrigens, der Apostel Paulus sagt auch, alles, was er tut, mit Worten, mit Werken, tut alles als Zeugen Jesu. Tut alles im Namen Jesu, indem er Gott dem Vater durch ihn dankt. Also eine durchgängige Zeugenhaltung trainiert der Apostel Paulus uns an. Nicht? Er trainiert Gott uns an. Ja, also soweit zum ersten Punkt. Sind wir alle bereit? Wollen wir das alle? Ich hoffe, ja. Dann der zweite Punkt. Wie bezeugen wir am kräftigsten Jesus Christus? Erstens natürlich durch das Wort. Nicht ohne das Wort kann niemand sich Jesus zuwenden, ohne das Wort zu Jesus. Das war bei mir genauso. Und jetzt das zweite. Wenn wir die Evangelien und die Apostelgeschichte, die uns ja nun in dieser Woche besonders gegeben ist, als Lektüre, wenn wir die Evangelien und die Apostelgeschichte unvoreingenommen lesen, dann stellen wir fest, dass Heilungen, Zeichen und Wunder in Evangelien und in der Apostelgeschichte eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also durch Jesus, durch die Apostel und auch durch ganz normale Christen. Wodurch kam denn Apostelgeschichte 2 die Tausende von Menschen zusammen? Wieso denn? Wurden die mündlich eingeladen oder hatten die damals doch schon Handzettel wie bei Prochrist? Wie war das denn damals? Nein, sie kamen durch ein Zeichen Gottes zusammen, ein gewaltiges Brausen erschien. Dachte, was ist denn jetzt? Hilfe, dem müssen wir nachgehen. Sie waren neugierig, haben die Nachricht von Jesus gehört und 3000 ändern ihre Lebensrichtung und sie besteigen eine neue Ebene des Lebens. Oder im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 3, und so könnten wir das ganze Buch durchgehen, wodurch kam die Volksmenge im Tempel zusammen und wurde offen für das Evangelium, dadurch, dass ein Kranker, ein Lahmer, geheilt worden ist. Das hat einfach die Horizonte der Leute aufgerissen. Sie sagten, was ist denn jetzt passiert? Verstehen, haben wir noch nie gesehen. Und dann sind sie offen für das Evangelium von Jesus und wieder kehren Tausende von Leuten um zu Jesus. Und ähnlich auch in diesem Kapitel, das uns für heute gegeben ist, Apostelgeschichte 14, wodurch war der Horizont der Volksmenge für das Göttliche, sage ich jetzt mal ganz neutral, aufgerissen worden. Durch die Heilung eines Mannes, so lesen wir wenige Verse vorher, durch die Heilung eines Mannes, der von Geburt an, er war noch nicht ganz gelähmt, aber er konnte nicht gehen. Und von daher konnte er nur dort sitzen. Und Paulus merkte, da will Gott etwas tun. Und Paulus stellte sich Gott zur Verfügung und nun wurde dieser Mann spontan geheilt. Wieder großes Erstaunen und nun die Verkündigung zu Jesus hin. Allerdings haben hier die Apostel große Mühe, bei den Leuten zu verhindern, dass sie selbst, die Apostel, nicht vergöttert werden. Und und Paulus weist hin auf den großen Gott, der den Schnee und den Regen gibt und der alles wunderbar gemacht hat, dass er dahinter steckt, hinter dieser Heilung. Und weisen die Apostel gerade auch durch diese großen Zeichen, Heilungen, Wunder, mit deren Hilfe, wo Gott Horizonte aufreißt, das ist die ganz tolle Verkündigungsgelegenheit, um auf Jesus, den Herrn der Herren, der alle Gewalt hat in Himmel auf Erden, um auf ihn, diesen Herrn der Zeichen, der Heilungen, der allen Menschen wohltut, und um auf ihn hinzuweisen. Und jetzt die Frage, wie ist das jetzt bei uns? Vielleicht haben eine ganze Reihe von uns schon um Heilung gebetet, um Zeichen gebetet, um Wunder gebetet und Gott hat nicht gehört. Das könnte sein. Vielleicht sagen auch eine ganze Reihe, na, das ist mal wieder so eine schiefe Lehre. Das war bei den Aposteln damals so, aber doch nicht heute. Ist für uns heute doch nicht maßgebend. Wenn wir die Bibel jetzt, und da, das rate ich uns an, die Bibel als Maßstab nehmen, dann können wir direkt bei der ersten Gemeinde, die entsteht, in Jerusalem feststellen, was betet die Gemeinde? Nun haben sie gerade keine Allianzversammlung gehabt, aber sie saßen doch zusammen. Und was war der Inhalt der ersten Gebetsgemeinschaft, die uns überliefert ist? Apostelgeschichte 4 steht das. Was war der Inhalt dieser ersten Gebetsgemeinschaft, des ersten Gebetes, wo sie einmütig beten? Worum beten sie denn da eigentlich? Also ein Apostel, die hatten nun mit der Obrigkeit Schwierigkeiten gehabt. Sie beten jetzt nicht, oh Herr, bewahre jetzt unsere Apostel. Bewahre den Petrus und den Johannes. Nein, überhaupt kein Gebetsanliegen an dieser Stelle. Fehlanzeige. Sondern sie beten darum, Herr, du großer Gott, der du Himmel und Erde gemacht hast. Du siehst die Widerstände gegen deine Herrschaft in dieser Stadt Jerusalem. Und nun schenk doch deinen Boten, dass sie mit Vollmacht das Wort von Jesus weitersahen und schenk Heilungen, Zeichen, Wunder durch den Namen Jesus. So betet die erste Gemeinde. Und sie wissen ganz genau, das sind Dimensionen, die treiben einfach die Erweckung, die Botschaft von Jesus voran, Schritt für Schritt. So haben sie es bei Jesus erlebt und so haben sie es auch bei den Aposteln erlebt bis dahin. Und zum Zeichen, dass dem lebendigen Gott genau dieses Gebet gut gefällt, lässt nun Gott die Erde erschüttert werden und sie werden neu mit Gottes Geist erfüllt und sie verkündigen das Wort von Jesus. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen, ich will all die anderen Stellen, die ich hier stehen habe, da will ich drauf verzichten, ihr glaubt mir das sicherlich, dass an wie vielen Stellen es ja der Herr immer wieder seine Boten, die er aussendet, mit diesen Zeichen auch begleitet. können wir heute auf diese Zeichen, Heilungen, Wunder um Jesu Willen verzichten? Meine Antwort gemäß der Bibel heißt, nein, wir können auf diese Zeichen nicht verzichten. Ein Beispiel, wie ich es erlebt habe, wir waren vorher in Mülheim an der Ruhr und nun ist gerade durch Gottes große Gnade und durch sein Erbarmen direkt vor unseren Augen eine Erweckung geschehen, und zwar unter Tamilen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das für Leute sind, nicht? Die kommen aus Sri Lanka und da ist ein schrecklicher Bürgerkrieg seit vielen Jahren und Jahrzehnten jetzt schon. Und in Deutschland gibt es so 35.000 Tamilen. Und nach einem Ausländergottesdienst, da waren so 6 Leute zu uns gekommen, fragten, können wir bei euch eine Bibelstunde beginnen? Ja, können sie. Und dann haben wir auch eine tamilische Familie aufgenommen in unser Gemeindehaus. Und dann stellt sich raus, die Frau, eine wirklich hübsche Frau, 2 Kinder, nicht der Mann, der war so ein Tamil Tiger gewesen, nicht auch sehr aktiv und so weiter, musste fliehen. Und die Frau, die war irgendwie rätselhaft krank. Sie spuckte Blut, denn schon, wenn ich das jetzt so sage, und sie hatte manchmal Absenzen, dass sie nicht wusste, wo bin ich denn jetzt. Kein Arzt konnte ihr helfen. Und bei einem Gottesdienst, wir haben nun ab und an mal, eine Frau aus der Gemeinde kam am nächsten Tag ins Krankenhaus und sagte, betet für mich als Gemeinde. Und wir dachten, wenn noch irgendwer krank ist, der kann auch nach vorne kommen, da beten wir auch. Und dann brachte dieser tamilische Mann seine Frau dann auch nach vorne. Wir beteten für die Frau. Und dann höre ich direkt nach dem Gottesdienst, die tamilische Frau, die liegt im Pastorenzimmer, die kann sich nicht mehr bewegen, die mussten wir tragen, die kann auch nicht mehr sehen, die ist völlig blind. Ja, das ist natürlich so eine Sache für einen Pastor, nicht, wenn man dann so eine Meldung sieht. Ich komme in das Pastorenzimmer und die Frau steckt mir, sie wusste wirklich gar nicht, sie konnte nicht sehen, aber in dem Moment, wo ich in der Tür erschien, streckte sie abwehrend die Hände aus und so weiter. Und dann merkte ich sofort, das sind also ungute Kräfte in dieser Frau am Wirken. Und ich muss gestehen, so nach dieser Predigt, ich war nicht sofort bereit, darauf zu antworten. In meiner Armseligkeit habe ich mich dann hingekniet und habe gebetet und den himmlischen Vater angefleht. Und noch andere aus der Gemeinde waren dort. Und dann auf einmal merkte ich, so, jetzt ist es soweit. Und dann hat Gott mir gezeigt, jetzt gebietest du diesen Mächten, dass sie ausfahren aus dieser Frau. Und das habe ich dann auch getan. Und dann schlägt die Frau die Augen auf, sie steht auf und war völlig normal. In der nächsten Woche ruft mich der Mann an und sagt, Mensch, meine Frau, die kann normal essen und wunderbar. Und was ich jetzt erzählen will, diese Nachricht, die hat sich wie ein Lauffeuer nach tamilischen Berichten rumgesprochen. Und auf einmal kamen wie viele Tamilen zu uns, immer mehr. Und wie ich noch vor kurzem hörte von einem Leiter dann dieser tamilischen Erweckungsbewegung, muss ich dann sagen, der sagte, ja, wir hatten in Remscheid, nicht, das ist eine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen, liegt schrecklich weit im Norden von hier, da war auch so ein Mann, der hatte irgendwie so einen Dämon und wir wurden mit dem nicht fertig. Da hörten wir, ja, ihr müsst nach Mülheim an der Ruhr gehen. Da läuft die Sache so. Also war eine ganz eigenartige Geschichte. Ich habe das jetzt erst erfahren und es sprach sich rum und so kamen die Tamilen. Und sie haben dann 10 Jahre Gottesdienst gemacht. Sie wurden größer als wir, die deutsche Gemeinde. Sie haben also Gebetsnächte durchgeführt. Die waren also recht begeistert von Jesus. Und nach 10 Jahren waren immerhin 1.500 Tamilen in einer der Westfalenhalle in Dortmund. Die waren aus verschiedenen Städten zusammengekommen und feierten ihr 10-jähriges Bestehen. Und jetzt vor kurzem, im letzten Monat, da hatten wir 100-Jahr-Feier unserer Gemeinde, da in der deutschen Gemeinde in Mülheim an der Ruhr. Und da fragte mich einer der Tamilen, so, weißt du eigentlich, wie viele Leute wir hier in dem Taufbecken da getauft haben? Nee, sag ich, 1.400 Leute. Also das ist schon gewaltig. Und er sagt, das ist eine richtige Erweckung, ist dort unter den Tamilen geschehen. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte, dass der Anfang, der Durchbruch, war durch ein Zeichen geschehen. Verstehen wir? Durch ein Zeichen der Macht Jesu Christi. Dass Jesus stärker ist als alle dämonischen Mächte, die diese Frau gefangen gehalten hatten. Diese Frau war, wie sie dann später rausstellte, sie war als Baby hinduistischen Gottheiten Blut verschrieben worden. Und von daher waren also so viele ungute Kräfte. Dann, also nach diesem Ereignis in dem Pastorenzimmer, haben sich zwei Leute noch weiter um die Frau gekümmert, nicht? Und schließlich war sie dann, also waren immer noch Einbrüche dann da und, naja, und schließlich war sie dann restlos frei. Also wirklich völlig frei. Und dann haben wir sie dann auf ihren Glauben an den Befreier Jesus dann getauft. Und, ja, und das war der Durchbruch. Verstehen wir, in der unsichtbaren Welt, da muss dann irgendwie mal so ein Durchbruch geschehen. Und dann war dann so eine Erweckung dran. Also ganz erstaunlich. Und von daher, also wie können wir wirksamer das Evangelium weiterbringen, dadurch, dass wir bitten und beten, dass solche Durchbrüche geschehen, durch Gottes große Gnade und durch die Herrschaft Jesu Christi, der Herr ist über all den Mächten und Gewalt, dass der Herr das mal irgendwo demonstriert, mal zeigt. So war es ja auch bei der Germanenmission, wir wissen das, und bei vielen missionarischen Dimensionen. Ja, also wenn wir das einfach mal so mit bedenken können, es geht nicht um Wundersucht, sondern es geht um die Ehre Jesu Christi. Nicht das, um das nochmal ganz klipp und klar zu sagen. Und es geht wirklich um seine Ehre. Und achten wir darauf, ob der Herr in dir oder in mir so irgendetwas wirkt. Das kann ganz alltäglich sein. Etwa, will ich vielleicht noch schnell als Beispiel erzählen, wo einer sagte, ich habe so ein Kopfdröhnen seit Kindheitsbeinen, sagt ein Ingenieur. Und als er mir das erzählte, war mir auf einmal, ich staunte selbst darüber, so irgendwie eine freudige Gelassenheit. Ich dachte, ich sagte zu ihm, ja, der lebendige Gott, der kann dir das auch wegnehmen. Ach nee, sagte, ich habe auch schon so viel gebetet und so. Und dann, als wir uns wieder trafen, sagte er, das ist ja eine Sensation. Zur Hälfte ist es besser geworden. Und dann war wieder so diese große Gelassenheit von Gott geschenkt, wie gesagt, zu seiner Ehre, diese große Gelassenheit da. Und ich sagte, der Herr, kannst du auch ganz wegnehmen. Ach, na ja. Und jedenfalls, Gott hat es dann ganz weggenommen. Und das wurde mir deutlich, also nach Apostelgeschichte 3, Vers 15, so sagt es Petrus einmal, der von Jesus in uns gewirkte Glaube, der hat diesen Mann, diesen Gelähmten, der vor der Tempeltür da, gesund gemacht. Also wir können das nie von uns aus machen. Oh, wir müssen mehr beten und so weiter. Das kann überhaupt nichts helfen, sondern wenn Gott das nicht wirkt, nicht er ist der Herr, nicht mehr ich, und auch fromme Taten und Heilungen jetzt inszenieren und so weiter. Es muss alles von Gott gewirkt sein. Ihm gebührt alle Ehre. Nicht darum geht es. Das ist der letzte Punkt dann auch. Die Welt, in der wir leben, inklusive Regen und Sonnenschein, der Apostelgeschichte 14, Vers 14 folgende. Nicht darauf weisen die Apostel hin, alles ist Sache des allmächtigen Gottes. Und dann zweitens, wir sagten, die Frucht des Geistes, dass wir Zeuge Jesus sein dürfen, die Werte der Liebe, alles wirkt er zu seiner Ehre. Und drittens, dann auch die Heilungen, Zeichen, Wunder, sie werden durch ihn gewirkt und zu seiner Ehre. Und dafür wollen wir, ja, ich hoffe alle ab heute leben, ich Zeuge sein zu seiner Ehre. Und da müssen wir manchmal beten und bitten, dass seine Herrschaft mächtig herabkommt und dass wirklich so die Herrschaft Gottes Kreise zieht. Und dieser dritte Punkt, Zeuge sein zu Gottes Ehre, kann uns übrigens auch zur Entscheidungshilfe sein, bei unserem Reden und bei manchen Entscheidungen, vor denen wir stehen. Wenn wir sagen, doch, das werde ich zur Ehre Gottes sagen, dann sollten wir es tun. Wenn wir den Eindruck haben, nein, das dient doch zu meiner Verherrlichung, sollten wir es lassen. Und die Berufung unseres Herrn heute ist die, des Herrn Jesus, du bist und ich bin und wir sind Zeugen zu Gottes Ehre. Amen.
Sie haben Fragen oder Anregungen zur Predigt und möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Sie finden alle Kontaktdaten auf www.lkg-schwabach.de.